Gut, es ist heute nicht ganz so voll wie letzte Woche. Ihr müsst trotzdem nicht so sprechen, als wären nur 10 da. Wir stehen am Anfang einer Predigtreihe zum Epheserbrief. Wer seine Bibel dabei hat oder auf seinem Smartphone seinen Bibeltext, kann ihn gerne angucken. Wir werden ihn zum Teil auch einblenden. Und wir werden uns größtenteils den Epheserbrief angucken, Vers für Vers. Es sind ein paar. Oft ist es so, dass wir im Gottesdienst einzelne Verse oder einzelne Abschnitte hören und auslegen. Aber die biblischen Bücher sind ja nicht zufällig zusammengestellt, so wie sie sind, sondern sie sind jeweils Gesamtwerke. Und es gibt da ein besonderes Reden in diesem Gesamtzusammenhang. Oft werden erst, wenn ich es im Ganzen lese, die Schwerpunkte deutlich oder was wirklich in der Tiefe gemeint ist. Oft ist es auch so, dass man die verschiedenen Bereiche zusammenbraucht, um ein ausgewogenes Bild zu bekommen und nicht einseitig die Sache zu verstehen. So ist es immer gut, Bilder, die Briefe oder die ganzen Texte immer auch mal wieder im Ganzen anzuschauen. Und so wollen wir uns dem Epheserbrief widmen. Und der Epheserbrief ist eine Goldmine für geistliche Schätze. Der eine oder andere weiß das schon. Traditionell wird der Epheserbrief dem Apostel Paulus zugeschrieben. Ich mache jetzt so eine kleine Einführung in den Epheserbrief und dann gehen wir ins erste Kapitel hinein. Also traditionell dem Apostel Paulus zugeschrieben, dass er es im Gefängnis geschrieben hat in Rom, Anfang der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts. Als Empfänger steht darüber die Gemeinde in Ephesus. Jetzt ist es aber so, dass das nicht ganz eindeutig ist. In manchen sehr alten Handschriften fehlt die Adresse. Es fehlt die Ortsangabe. Es gibt eine alte Handschrift, da steht dran, an die Gemeinde in Laodicea. In jedem Fall ging es an Christen in der römischen Provinz Asia. Und Ephesus ist in dieser Provinz die wichtigste Stadt. Auch die anderen Paulusbriefe wurden ja, wir wissen das, auch wenn sie an eine Gemeinde geschrieben waren, in unterschiedlichen Gemeinden gelesen und verbreitet. Sehr schnell ging das so, dass das geteilt wurde miteinander. Und die Gemeinden in der Provinz Asien sind alle entstanden durch die Missionsreisen des Paulus. Also er fühlte sich mit ihnen verbunden. Er hat Ephesus zweimal besucht. Das erste Mal auf seiner ersten Missionsreise steht in Apostelgeschichte 18, die Verse 19 bis 21. Ganz kurz war er nur dort, kurzer Zwischenstopp. Und dann in Apostelgeschichte 19 auf der dritten Missionsreise. Dort bleibt er länger in Ephesus. Das will ich kurz darstellen. Kapitel 19, Apostelgeschichte 1 bis 7. Als er dort eintrifft, in die Nähe von Ephesus kommt, trifft er einige Jünger des Johannes. Das ist das Erste, was dort passiert, die noch nichts vom Heiligen Geist gehört haben. Und er betet dann für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Auch dieses Thema wird im Epheserbrief, auch heute schon im ersten Kapitel übersehen, aufgenommen, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Er hat danach, als er in Ephesus ist, 3 Monate lang jeden Tag in der Synagoge gepredigt. Die Synagoge aufgesucht, dort gepredigt, bis es da Widerstand gab. Und danach hat er 2 Jahre lang in der Schule des Tyrannus gepredigt. Es gibt keinen anderen Ort, an dem der Apostel Paulus länger verweilt hat als in Ephesus. Über 2 Jahre am gleichen Ort. Und es heißt dann in Kapitel 19, Vers 10, die ganze Provinz Asia hörte das Wort des Herrn. Muss ich vorstellen, was das für eine Schule war, bei diesem Tyrannus, als der Paulus dort war. Das hatte so eine Wirkung, nicht nur auf Ephesus, sondern auf die ganze Gegend drumherum, hört von Jesus. Das war in diesen 2 Jahren ein richtiges Missionszentrum. Wir lesen Vers 11, es geschehen Zeichen und Wunder. Wir lesen im weiteren Text, Geisterbeschwörer und Zauberer kommen zum Glauben, verbrennen ihre Zauberbücher. Da ist richtig Musik drin. Da bewegt sich was. Auf ganz verschiedenen Ebenen. Es ist sein längster Missionsaufenthalt. Ephesus war eine mächtige und wohlhabende Stadt. Wir wissen, dass sie zu dieser Zeit etwa 300.000 Einwohner hatte. Also mehr als doppelt so groß wie Heidelberg heute. sie hatte ein Amphitheater, in das haben 24.000 Menschen reingepasst. Ich glaube, in Heidelberg in die Stadthalle passen ein bisschen mehr als 1.000 rein. 24.000 Menschen. Also man muss sich vorstellen, das ist wirklich ein Zentrum an Kultur, an Zivilisation, ein ganz wichtiger Hafen, über den der Ost-West-Handel verlief. Die Karawanen endeten dort, dort ging es aufs Schiff, dann weiter nach Italien, nach Rom. In Ephesus stand der größte Tempel der griechischen Welt. Es war das größte Gebäude in der griechischen Welt überhaupt. Der Tempel der Diana auf Lateinisch, auf Römisch Artemis. Und es galt als eines der 7 Weltwunder, dieser Tempel dort. In der ganzen griechisch-römischen Welt wurde diese Diana, Artemis der Epheser, angebetet und verehrt. In ganz verschiedenen Provinzen hat man Münzen gefunden, wo draufsteht, wo diese Gottheit abgebildet ist und das draufsteht und verehrt wird. Die Pilger waren für die Stadt eine wichtige Geldquelle. Kamen Leute aus aller Welt hingereist, aus der bekannten Welt damals, und haben natürlich dort Geld gelassen. Also Ephesus war auch ein spiritueller Ort. Wie gesagt, der wichtigste oder größte Tempel. Und die Mächte der Finsternis waren in Ephesus zu Hause. Der Tempel thronte da über allem. Es war ein strategischer Ort in der sichtbaren Welt, da gingen viele Leute außen ein, und in der unsichtbaren Welt. Und 2 Jahre wirkt Apostel Paulus dort. In vielen Orten hat er es nicht so lange bleiben können. Zum Schluss kommt es dann zum Streit, sehr interessant, der Silberschmied Demetrios stachelt da seine Standeskollegen an. Warum? Weil ihre Einnahmen eklatant zurückgegangen sind. Das hat so eine Wirkung gehabt, die Predigt von Paulus, dass die Leute keine Götzenbildchen mehr gekauft haben. Die haben sich keine silbernen Tempelchen mehr gekauft und in ihr Wohnzimmer gestellt. Und das haben die in ihrer Kasse gemerkt. Man muss sich ja vorstellen, bis das so wirksam wird. Das heißt ja, viele Leute müssen entweder zum Glauben gekommen sein oder zumindest in Zweifel gekommen sein, ob es sinnvoll ist, diese Artemis anzubeten. Also Paulus hat viele Leute erreicht. Er muss dann abreisen, aber der ausgestreute Same bleibt. Die Gemeinde wächst. Und interessanterweise, die Provinz Asia ist eine der allerersten, die dann später tatsächlich christianisiert wird, wo sich das Evangelium hartnäckig verbreitet und viele Gemeinden entstehen. So viel vorweg als Einführung zum Epheserbrief. Wir kommen zu Kapitel 1. Ich werde euch immer wieder den Text lesen und dazu hindurch etwas dazu sagen. Ihr könnt dann mitlesen. Wir starten mit Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Die Adresse, hier an denen es geht, an die Gläubigen in Jesus Christus. Aber man kann das direkt erkennen an diesem Brief, es ist nicht nur an die Epheser gerichtet, an die Gläubigen in Jesus Christus. Wer ist gemeint? Alle Christen sind gemeint, auch wir sind eingeschlossen. Und unsere allererste Bestimmung ist es, an Jesus zu glauben und ihm treu zu sein. Der Schuld dürft ihr Amen sagen. Es ist unsere allererste Bestimmung, an Jesus zu glauben. Und dann folgt Friede und Gnade von Gott soll mit euch sein. Und das ist keine Floskel gewesen damals, sondern es meint, es gibt keine Macht, die Gottes Gnade überwinden kann. Keine Kraft, die stärker ist. Keine Kraft, die uns überwinden kann, wenn wir im Frieden Gottes sind. Er beschreibt die innere Welt, den inneren Zustand der Leute. Für unsere Berufung ist es unerlässlich, jeden Tag um den Frieden und die Gnade Gottes zu bitten, damit wir in ihr leben können. Denn es wird genug Dinge geben an jedem einzelnen Tag, die dich da raustragen wollen. Und wir haben auf diese Gnade und auf diesen Frieden ein Anrecht. Ist uns zugesprochen. Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Geistlicher Segen ist eines der Grundthemen des Epheserbriefs. Und es steht hier allen geistlichen Segen oder die Fülle geistlichen Segens. Das meint ein Überfluss. Nicht nur so ein bisschen, ich habe da so eine Pipette und mache so ein paar Tröpfchen rein. Lass so ein bisschen was fallen, was sich dann im Großen verteilt und runter verdünnt. Nein, es geht um Fülle. Ein volles Erbe für jeden Christen. Und es übersteigt unser menschliches Verstehen und Begreifen, was Gott uns geben will. Segen in der himmlischen, unsichtbaren Welt, da ist er angesiedelt bei Christus. Und wir Christen leben in einem Zwischenzustand, in einem Zwischenraum. Also wenn ihr es euch am Menschen vorstellt, quasi mit dem einen Teil schon im Himmel, in der unsichtbaren Welt bei Christus und mit dem anderen Teil noch ganz auf dieser Welt. Oder man kann auch so sich im Spagat das vorstellen. Sowohl hier als auch da. Wir leben, sobald wir Christen sind, in einem Zwischenzustand. Weil wir leben noch ganz in dieser Welt. Wir gehören aber schon auch in den Himmel hinein, in die unsichtbare Welt. Und wir leben in diesem Spannungsfeld dazwischen. Und hier heißt es, überfließenden Segen aus der unsichtbaren Welt für uns ist vorbereitet und können wir haben. Vom Himmel her. Liebe Geschwister, unsere Berufung ist es, vom Himmel her in der Welt zu leben. Vom Himmel her. Da ist unser Bürgerrecht, da ist unsere Heimat. Das ist der Ort, wo wir Kraft empfangen. Das ist der Ort, wo wir Wegweisung bekommen. Und dann von daher in der Welt zu leben. Und von daher empfangen wir Kraft. Und Christen, die vom Himmel her in der Welt leben, das sind Leute, die auch einen geistlichen Einfluss haben. Diejenigen, die umgekehrt leben, so stark in der Welt sind und nur so mit einem kleinen Finger im Himmel sind, das sind immer die, die sich ausstrecken, aber nur ganz wenig Kraft ankommt. Und das hat etwas damit zu tun, noch zu sehr, zu stark in den irdischen Dingen festzuhängen und seinen Fokus auf dieser Seite zu haben. Könnt ihr mir folgen? Gut. Also folglich, mach dir nicht zu viele Gedanken um dein irdisches Erbe. Denn du wirst es nicht mitnehmen in den Himmel. Wir tun ja manchmal so, als würden wir das mitnehmen. Du wirst dein schönes Haus und deine ererbten Möbel und was weiß ich nicht alles, wirst du alles nicht mitnehmen. Es hat im Himmel keine Bedeutung. Das Einzige, was im Himmel zählt, sind geistliche Dinge. Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Erbarmen, Treue, das sind Dinge, die du mitnimmst in den Himmel. Und diese Dinge gelten nicht nur für geistliche Riesen, sondern auch für geistliche Zwerge, wie wir es vielleicht sind. Geistlicher Segen liegt für dich bereit. Du hast einen Anteil daran, er steht dir zur Verfügung. Du musst nicht betteln. Es steht dir zur Verfügung. Du kannst darauf zugreifen. Du musst es nur anzapfen, ausrufen, hineintreten, indem du betest, ich nehme es in Anspruch. Danke, dass du es mir gibst, Jesus. Heiliger Geist, du bist wirksam in mir. Wer möchte, kann mitbeten. Ich möchte ganz praktisch werden, ein Gebet sprechen. Ich habe ein bisschen Zeit, ihr könnt mitbeten, wie man diesen Segen in Anspruch nehmen kann. Jesus, danke für allen geistlichen Segen, den du uns gibst. Ich nehme ihn an. Gieß deine Segnungen in mich hinein. Ich bin dein Gefäß. Bereit zu empfangen. Fließ durch mich hinein in diese Welt. Amen. Es ist nicht so schwierig. Du musst nur tun. Du musst nur tun. Wieder und wieder. Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Also wir sind als Menschen gefangen in Raum und Zeit. Wir können nicht anders. Wir sind hineingebunden in diese Dimension. Es ist für uns unvorstellbar, eigentlich wie das ohne sein kann. Aber für Gott ist es ganz anders. Er hat die Zeitschiene gemacht. Und er steckt drin, aber auch drüber. Er ist vorne und hinten. Das ist wie bei Hase und Igel. Er sagt immer, ich bin schon da. Ich weiß es schon. Und hier steht, von allem Anfang der Welt hat er uns erwählt. Das ist doch der Hammer. Es gab die Welt noch nicht und Gott hat schon an uns gedacht und uns erwählt. Und wofür hat er uns erwählt? Für ein heiliges Leben. Ein Leben als seine Söhne und Töchter und berufen, ein heiliges Leben zu führen. Ein heiliges Leben heißt ein Leben für Gott, ein Leben ohne Sünde. Und das kann ich nur führen in seiner Gegenwart. Das führe ich nicht aus meiner wunderbaren Leistung heraus, sondern indem ich ihm nahe bin. Der beste Platz für uns ist, täglich erfüllt zu sein von seiner Liebe. Und das zu empfangen. Ich lese die Verse 5, 6 und 7. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Du bist eine geliebte Tochter. Du bist ein geliebter Sohn. Dafür ist Jesus gekommen, uns zu erkaufen mit teurem Blut. Und wisst ihr, was etwas wert ist, das ist ja ganz vertraut, das bestimmt sich bei uns ja auf dem Markt. Gesetzen von Angebot und Nachfrage, was etwas wert ist, das zeigt sich daran, was andere Leute bereit sind zu zahlen. Wenn du so ein Sammlerstück hast, das kann ja ganz verschieden sein, ein altes Playmobil-Set, das noch komplett ist, irgendein wunderbarer Buchdruck. Der Wert bemisst sich ja nicht daran, was tatsächlich die Kosten sind, die darin stecken, sondern das, was Menschen bereit sind, dafür zu zahlen. Dein Wert bemisst sich daran, was Gott bereit war, für dich zu zahlen. Und er war bereit, seinen eigenen Sohn selbst zu geben und zu gehen in ihm. Du bist wertvoll, weil er dir Wert zuspricht. Du bist wertvoll. Je mehr wir das erkennen und hinein investieren in unsere himmlische Berufung, es geht dabei nicht um Rettung, das macht alles Gott, sondern es geht um Wachstum und Einfluss. Je mehr du da hinein investierst, desto mehr wirst du dort zu Hause sein und desto stärker wird seine himmlische Herrlichkeit und Kraft in deinem Leben auch sichtbar werden. Also auf welcher Seite investiere ich? Die elementarste Wahrheit des christlichen Glaubens ist, wir sind in Jesus bei Gott angenommen. Sag doch mal deinem Nachbarn, du bist angenommen. Also wir können ja oft gar nicht mehr ermessen, was das heißt. Für die Leute damals, die ständig irgendwie die Götter freundlich stimmen mussten, irgendwelche Opfer bringen mussten, egal zu welchem Gott sie gebetet haben. Oder auch heute in vielen Religionen, wo es um Gesetz geht, um Einhaltung von Regeln geht, um Gutsein geht. Wie hart das ist, nie zu wissen, genüge ich? Reicht das? Und wir wissen, wir sind bei Gott angenommen. In Jesus. Punkt. Punkt, das kann keiner wegnehmen. Das gilt und zählt. Und wisst ihr, das ist die Frucht des Baums des Lebens. Zu wissen, geliebt von Ewigkeit her von Gott. Adam und Eva waren einfach dumm. Sie haben vom falschen Baum gegessen, wenn sie schon vom verbotenen Baum essen mussten. Sie wollten nämlich schlau sein, mussten vom Baum der Erkenntnis essen. Aber der Baum des Lebens ist das Gute. Zu wissen, ich bin geliebt und angenommen von Ewigkeit her. Der Baum der Frucht, der Erkenntnis von Gut und Böse, der gibt uns nämlich eine andere Wahrheit. Der lässt uns erkennen, wie wir sind und merken, das genügt nicht. Also muss ich etwas tun, muss was leisten, muss mir einen Status bei Gott verdienen. Liebe Geschwister, das ist so tief in uns verwurzelt. Diese Vorstellung, ich muss bei Gott etwas leisten, ich muss mir eine Stellung verdienen. Auch Menschen, die schon genau wissen, dass Jesus alles getan hat, sind immer wieder in Gefahr zurückzufallen und an irgendeinem Punkt anzufangen, zu denken, ich muss leisten, ich muss tun. Und da grüßt uns schon die Gesetzlichkeit. Mach's richtig, sonst bist du nicht gut. Lass dir die Weisheit und Einsicht schenken. Gottes Gnade ist bedingungslos. Gottes Gnade ist bedingungslos. Vers 9. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er sich's vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklicht wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Also, wenn es eine Bestimmung, ein Ziel für unser Leben gibt, die umfassend ist, dann ist es die, Gott möchte uns verwandeln in das Ebenbild seines Sohnes. Dich und mich und jeden von uns. Und lass dich nicht ablenken, weder von Dingen und Anforderungen dieser Welt, noch, das kann der Gemeinde leider auch immer passieren, noch von irgendwelchen frommen Spezialgebieten. Die Dinge sind nicht schlecht, aber sie haben nicht die Top-Priorität. Verwandelt werden in das Ebenbild von Jesus. Christus will in uns, seinem Volk, Gestalt gewinnen. Vers 11. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Wir gehören zur Familie Gottes durch Jesus Christus. Und du bist dazu bestimmt, zu seinem Ruhm und zu seiner Macht beizutragen. Du gehörst schon in diese himmlische Welt. Und durch dich zeigt es sich dann in der sichtbaren Welt auch. Du trägst dazu bei, Gottes Namen groß zu machen. Dein Leben soll von seinen großen Taten erzählen. Wie passiert das? Durch deinen Mund, aber genauso wichtig durch deine Hände, durch deine Haltung, wie du an Dinge herangehst, wie du reagierst. All das spricht und erzählt zu Menschen. Und er will dich gebrauchen für sein Reich. Jetzt gut zuhören. Weil wir leben in einer Welt, die ständig etwas anderes uns sagt. Deine guten Noten und Examina in Schule und Uni sind nicht das Allerwichtigste. Dein vorbildlicher Haushalt ist nicht das Allerwichtigste. Es geht auch ohne gebügelte Unterhosen im Schrank. Auch deine großartige Arbeit in deinem Job ist nicht am allerwichtigsten. Wir wissen von der Bibel her, wir wollen und sollen all das gut machen. Das ist gar nicht die Frage. Das ist die Frage der Priorität. Es ist nicht am allerwichtigsten. Deine Priorität, unsere aller Priorität ist, zum Ruhm und zur Herrlichkeit Gottes beizutragen. In der Schule, im Haushalt, im Job, egal wo wir sind. All das soll Gott verherrlichen, seine Botschafter zu sein. Ich kann dir auch sagen, egal wo du bist, wo du stehst, sei, was du bist, ein Mann, eine Frau Gottes. Das ist das Erste, bevor du Angestellter bist und Mutter und Vater und Schüler und Student und Privatier. Vers 13, auch ihr gehört zu Christus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Ja? Ihr habt die gute Nachricht von Jesus Christus gehört. Amen. Und du hast die Nachricht und die Botschaft angenommen. Und wenn du es noch nicht angenommen hast, dann lass dich nicht hindern, es anzunehmen. Heute Morgen ist Gelegenheit dazu. Geh nachher zum Gebetsteam und sag, hey, ich will einen Schritt machen. Betet für mich, betet mit mir. Helft mir. Ich will ganz mit Jesus verbunden sein. Es geht weiter mit Vers 13 noch ein Teil. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Du bist nicht alleine unterwegs. Es geht nicht nur um Gedanken von himmlischer oder unsichtbarer Welt, sondern die himmlische Welt ist dir nahe. Sie ist bei dir, sie begleitet dich, egal wohin du gehst. Du hast den Heiligen Geist erhalten. Er wohnt in dir. Das heißt, das ist eine Anzahlung. Ist doch prima. Eine Anzahlung heißt, da kommt noch mehr. Eine Anzahlung ist immer nur ein kleiner Prozentsatz. Oh Herr, mehr, mehr. Ich wünsche mir eine größere Anzahlung. Hm? Wie wäre es mit 25%? Ihr wisst, der Abraham hat mit Gott gehandelt. Wir können mit ihm handeln und sagen, Herr, mehr von dir, komm. Ich will da hinein, ich will mehr von dir, Heiliger Geist. Ich will dieses himmlische Erbe ergreifen. Du hast von Gott eine Bürgschaft bekommen auf viel mehr im Himmel als das, was du schon hast. Und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die ist nicht da, das muss man zu charismatischen Kreisen immer auch sagen, damit du dich gut fühlst. Oh, das ist so ein nettes Gefühl. Ist so warm. Ist für mich so geborgen. Ach, so fröhlich in mir. Das blubbert so. Schön, wenn das da ist. Aber es ist nicht das Ziel und Zweck der Übung. Sondern es geht um seinen Ruhm, um seine Macht, um seine Herrlichkeit. Dass Gottes Kraft sich zeigt in unserem Leben. Und dass dann auch nette Gefühle dabei sind, wunderbar. Gib dem Heiligen Geist Raum in dir. So wie das in Ephesus diese Johannesjünger taten, die das noch gar nicht kennengelernt hatten. Und als sie gehört hatten, oh, es gibt den Heiligen Geist, da haben die nicht eine Diskussionsrunde gestartet. Die haben auch nicht gesagt, na, was das wohl jetzt heißt und ob das angenehm ist und was das für Folgen hat. Sondern die haben ganz vertrauensvoll gesagt, was, es gibt einen Heiligen Geist, wir haben nichts davon gewusst. Und dann, können wir ihn auch haben? Her damit! Wenn es das Gute gibt, dann will ich es auch haben. Lade ihn ein. Und stellt euch vor, die Epheser, die haben ja nicht auf der Insel der Seligen gelebt. Die haben in einer multireligiösen, hochokkulten Stadt waren die zu Hause. Die kannten sich aus mit Geistern und Dämonen. Die wurden dann nämlich angebetet. Der Tempel thronte über der Stadt. Die waren überall im ganzen Römischen Reich dafür bekannt. Erinnert euch an meine letzten Predigten. Wie kann ich in so einer Umgebung standhalten und fröhlich leben? Indem ich den eigenen geistlichen Innendruck erhöhen lasse von Gott? Und indem ich nicht alleine vereinzelt bin, sondern fester Teil einer lebendigen Gemeinschaft. Das war auch bei denen schon so. Und sie leben zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Und seine Macht zeigt sich und der christliche Glaube verbreitet sich. Das geht nicht immer so. Aber wir können ja zurückkommen und sehen diesen Langzeitschnitt. Es passiert. Die Gemeinde wächst, sie durchsäuert die Gesellschaft. Das ganze gesellschaftliche Leben verändert sich. Heute ist Gelegenheit, den Heiligen Geist einzuladen. Räum ihm Raum ein. Bete selbst, wenn wir gleich nochmal Anbetungszeit haben. Oder lass für dich beten. Räum ihm Raum ein. Vers 15. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist. Und was für eine Liebe ihr in allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Glaube und Liebe, Glaube und Liebe, das sind die zentralen Eckpfeiler des Christseins. Und für die Epheser ist es das, dass die Epheser, ihr Glaube und ihr Liebe, das ist zum Gesprächsthema geworden. Das ist selbst dem Paulus in Rom zu Ohren gekommen. Der Glaube und die Liebe der Epheser, das leuchtet aus denen raus. Liebe Geschwister, wenn wir bekannt sind für unseren Glaube und für unsere Liebe, jeder Einzelne von uns und wir als Gemeinde, das ist stark. Glaube und Liebe. Lasst uns dem nachjagen. Ihr wisst, in unserer Gemeindevision heißt es ja, wir wollen eine leidenschaftlich liebende Gemeinde sein. Und das beginnt doch wie? Indem jeder Einzelne leidenschaftlich liebend ist. Den Vater und die Geschwister und die noch nicht Geschwister. Leidenschaftlich liebend. Es ist eines der Hauptanliegen in unserer Gemeinde, dass jeder im Glauben und dass jeder in der Liebe wächst. Weil das sind die zentralen Punkte, die uns Jesus ähnlicher werden lassen. Im Glauben und der Liebe zu wachsen. Wie passiert das? Indem der Heilige Geist Raum hat und uns mehr füllt und uns mehr verändert. Nicht, indem du dir einen abkrampfst und sagst, wir haben da so einen fiesen Besucher im Gottesdienst, den ich eigentlich gar nicht mag. Hat er noch Mundgeruch. Aber ich muss ihn lieben. Du wirst sicherlich sehr fröhlich zum Gottesdienst kommen und dich neben ihn setzen. Hallo. Gefüllt werden, um lieben zu können. Empfangen, um weiterzugeben. Vers 17. Ich bete, dass Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Liebe und Glaube sind das Fundament für Weisheit und Offenbarung. Das eine ruht auf dem anderen. Liebe und Glaube sind das Fundament für Weisheit und Offenbarung, die Gott uns schenken will. Aber ohne dieses Fundament sind Weisheit und Offenbarung gefährlich. Denn es wird dann ganz leicht schief. Es kommt ganz, ganz direkt, ist Hochmut in Verzug. Es fühlt sich unangenehm an, wenn Leute, weil sie so weise sind und so viel Offenbarung vom Herrn haben, anfangen, auf andere runterzugucken. Wisst ihr, Weisheit und Offenbarung, das ist genau wie mit der Wahrheit, muss in viel Liebe eingepackt sein. Dann ist es so, wie Jesus es auch gemacht hat. Es braucht immer kräftige Verpackung in Liebe. Zornige Propheten gehören ins Alte Testament. Das haben manche nicht verstanden bei der Prophetie. Es gibt im Neuen Testament keinen zornigen Propheten, sondern eingepackt in viel Liebe. Und wo der Zorn so stark ist, ist allermeistens, wenn er nicht mit der Liebe ausgewogen ist, ein Zeichen von Unreife. Wo fordert Gott dich heraus? Nimm dir fest vor, zu glauben, anstatt zu zweifeln. Wenn Gott dir Menschen in den Weg stellt, die dir besondere Mühe machen, sie zu lieben, könnte ja sein, dass jemand heute hier ist, der spontan jemanden direkt vor Augen hat, der dir Mühe macht, ihn zu lieben. Hey, Gott hat dir den nicht fälschlich über den Weg geschickt. Das macht auch Gott nicht, um dich zu schikanieren, sondern er gibt dir eine wunderbare Gelegenheit, um zu wachsen. Nutze die Gelegenheit, deinen Glaubens- und Liebesmuskel zu trainieren. Herr, hilf mir. Ich pack's nicht. Herr, hilf mir, ich will gar nicht. Du liebst ihn. Du liebst sie. Ich kann's nicht verstehen, aber hilf mir. Vers 18. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ich brauche jetzt einen oder eine Freiwillige. Hier. Ich wollte das etwas deutlich machen, weil sonst geht es so leicht vorbei. Und man merkt gar nicht, wie wichtig es ist. Du kannst dir mal selbst dein Herz anpappen. Sehr gut. Und jetzt heißt es hier, Gott redet von Augen des Herzens. Also ihr seht, dass Steffi zwei normale Augen hat. Und dieses Herz hat gar kein Auge, wie die meisten Herzen kein Auge haben. Es geht darum, wenn er von den Augen des Herzens spricht, da geht es ja um eine andere Dimension als das, wie normal unsere Augen sehen. Es geht nicht um die sichtbare Welt, um das Natürliche, sondern es geht darum, Augen zu öffnen für die unsichtbare Welt, für das Übernatürliche, hineinzusehen in Gottes Wirklichkeit. Kannst du das Auge mal dazukleben? Genau. Dass die Augen geöffnet werden. Ihr alle besitzt geistliche Augen. Manche hat sie noch nicht geöffnet. Aber wir besitzen sie. Gott hat uns so gemacht, dass wir geistliche Augen haben. Wir können sehen. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennen könnt. Wenn wir Gottes Segen sehen wollen, geistliche Dinge wahrnehmen wollen, brauchen wir solche Augen des Herzens. Sie können geöffnet werden. Und dann lerne, mit diesen offenen Augen durchs Leben zu gehen, denn Gott möchte sie, kannst du daneben dran noch kleben? Gott möchte deine Augen erleuchten. Er möchte, dass du sehen kannst. Dinge, die eigentlich nicht zu sehen sind. Und all das gehört dazu, was wir sonst verhandeln unter prophetische Dinge. Eindrücke, Bilder, Worte der Weisheit, Menschen, die eine geistliche Atmosphäre spüren können, negativ wie positiv. Ein Wort zu bekommen für jemand, richtig zu reagieren, zu wissen, was soll ich eigentlich beten, die Geister zu unterscheiden, aus welcher Haltung heraus macht jemand etwas. Wahrzunehmen, was Gott gerade jetzt von mir möchte, was jetzt dran ist zu tun. All das nehme ich wahr, indem ich erleuchtete Augen des Herzens habe. Und wenn du das sehen willst, dann kannst du beten und sagen, Herr, erleuchte meine Augen des Herzens. Mach sie auf. Gib dein Licht dazu. Lass mich sehen. Dankeschön. Lass mich sehen. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, Vers 20, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Der Mangel an Ewigkeitsperspektive, der Mangel an Zuhause zu sein in der himmlischen Welt, ist eine der größten Schwächen der westlichen Christenheit. Zu sehr im Irdischen verwurzelt sein. Und das melden uns immer die Leute aus dem Rest der Welt zurück. Hey, eure Ewigkeitsperspektive, euer Standbein der himmlischen Welt, das ist einfach zu schwach ausgebildet. Das kommt, weil ihr wenig betet. Das kommt, weil ihr zu viel eingespannt seid. Das kommt, weil ihr eure Prioritäten nicht so geordnet habt. Es kann verschieden sein. Lass dir den Blick auf Jesus ausrichten. Nicht nur auf den irdischen Jesus, wie wir in den Evangelien lesen, sondern auf den himmlischen Jesus Christus, den, der zur Rechten des Vaters sitzt, dem alle Macht gegeben ist. Er ist auferweckt. Diese Auferstehungskraft Gottes ist in ihm am Werk. Und wenn wir uns nach ihm ausstrecken, ist er auch in uns am Werk. Er lebt in der himmlischen, unsichtbaren Welt, hat den Ehrenplatz an der Seite des Vaters eingenommen und seine Herrlichkeit bleibt. Das Ziel unseres Lebens ist, ihm ähnlich zu werden. Und wir denken ja oft dann, das Ziel unseres Lebens sei, dem irdischen Jesus ähnlich zu werden. Und denken schon, wow, das wäre ein großes Ziel. Das ist nur eine Teilwegstrecke. Es geht darum, dem himmlischen Christus ähnlich zu werden. Dem in Herrlichkeit, in Schwachheit, aber auch in Herrlichkeit. Dem mit Kraft, dem, der ganz ist, wie der Vater ist. Dort anzukommen. Und das Ziel ist es, dass viel von seiner Herrlichkeit schon heute uns erfüllt und von uns in diese Welt hineinstrahlt. Himmel auf Erden passiert, wo Christen mehr werden, wie Christus ist. Und eine Gemeinde bewegt sich in diese Richtung. Wenn der Himmel anfängt, durch uns hindurch zu scheinen, wir transparent sind dafür. Vers 21. Damit steht Christus hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Jesus ist der Herr aller Herren. In dieser und der zukünftigen Welt. Vielleicht können wir es mit unseren natürlichen Augen noch nicht sehen. Wir brauchen die erleuchteten Augen des Herzens, um wahrzunehmen, dass er herrscht und regiert. Du brauchst deinen Glauben dazu. Und nicht und niemand wird sich Jesus Christus entziehen. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. So moderne Behauptungen, auch von Christen ausgesprochen, man soll doch tolerant sein und alle Wege seien Wege irgendwie zu Gott und zum Himmel. Die Leute haben immer nicht verstanden, wer Jesus ist. Nicht nur der irdische, sondern der himmlische. Der regiert und der wiederkommen wird. Und vor ihm werden sich die Knie beugen und da werden nicht alle Wege hinführen. Denn er wird alles in allem sein. Es geht dabei immer um ein schwaches und mangelhaftes Bild von Jesus, theologisch gesprochen. Die Christologie steht da auf schwachen Füßen. Vers 22. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Er ist über alles der Herrscher und er ist unser Chef. Das Haupt der Gemeinde. Das ist so gut. Wir sind so bevorzugt. Wir haben so einen Vorteil davon. Wir sind so nah dran am Chef. Wir dürfen in seine Nähe treten. Er lebt in uns. Es gibt eine kleine Geschichte im Alpha-Kurs, die das sehr erzählt wird, die das sehr deutlich macht. Im amerikanischen Bürgerkrieg, ein Soldat, da gab es ein Familiendrama. Also in der Familie sind mehrere irgendwie gestorben und er wollte aus der Armee entlassen werden. Das konnte aber nur der Präsident selber tun. Sein Kommandant hat ihn nach Washington zu Präsident Lincoln geschickt. Er sollte dort vorsprechen, ob er aus der Armee entlassen werden darf. Er ist nach Washington gereist mit großen Hoffnungen, aber dort die Ordonnanz hat ihn überhaupt nicht vorgelassen. Er konnte nicht vordringen zu Präsident Lincoln und deswegen konnte er auch nicht entlassen werden. Das heißt, er hätte zu seiner Truppe zurückkehren müssen. Alles andere wäre ein Deserteur gewesen. Also saß er da in der Nähe des Weißen Hauses im Park, völlig fix und fertig. Und da hat ein Junge gespielt und setzt sich zu ihm und fragt, hey, hat so eine Uniform an, was ist denn los? Warum bist du so traurig? Und er erzählt dem Jungen, schüttet sein Herz aus, was das Problem ist. Der Junge sagt, komm mit. Warum? Wir gehen zum Präsidenten. Der kann dich freisprechen. Weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Der Junge geht zu den Wachen da und geht einfach durch. Die halten ja auch nicht auf und nimmt den anderen Mann einfach mit. Und es stellt sich raus, es ist der Sohn des Präsidenten. Und er kann einfach zu seinem Vater direkt vorstoßen. Liebe Geschwister, wir haben diese Abkürzung über Jesus. Der Sohn nimmt uns mit zum Thron des Vaters, direkt in seine Gegenwart, wo wir niemals hinkommen könnten. Wow. Und sie ist sein Leib und er lebt in ihr, der Gemeinde, mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist der letzte Vers. Jesus Christus lebt in seiner Gemeinde. Weltweit und bei uns hier in der Hosanna-Gemeinde. Und er will nicht nur irgendwie bei uns leben, sondern in seiner ganzen Fülle. Er will uns völlig erfüllen mit seiner Gegenwart. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit, ihm Raum zu geben? Dass diese Fülle kommen kann. Das kann ich nicht von hier vorne machen. Es geht nur, wenn wir miteinander gehen. Und viele sagen, ich bin bereit, komm mit deiner Fülle. Wir wollen Raum machen für dich. Nicht wir sind in der Mitte und die Chefs, sondern du. Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Dir die Augen des Herzens öffnen zu lassen? Vorsicht, du trittst dann in eine andere Dimension hinein. Du wirst Dinge wahrnehmen, an denen du ein ganzes Leben bisher vorbeigelatscht bist. Völlig locker und entspannt. Und auf einmal nimmst du die Dinge wahr. Und es fordert dich heraus und du gehst damit um. Es geht um darum, in die himmlische Dimension hineinzutreten. Christlicher Glaube ist keine Verbrämung für unser Leben. Es ist auch keine Lebensversicherung. Soll es mal ganz schlimm kommen, habe ich immer noch einen Glauben. Sondern es ist viel umfassender. Es geht um ein umfassendes Ergriffen und Verändertsein von Christus, um ihm ähnlich zu werden. Amen.